Herzlich willkommen beim Podcast der Overflow Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message.
Ich will den Text vorlesen aus Jesaja, der so gewichtig ist, dass es sich lohnt, dass wir nochmal bewusst diesen Text lesen. Und bevor wir in die ersten Worte reinsteigen, habe ich noch einen Vers vorab. Zwei, drei Verse vorher steht noch ein Teil, der wichtig ist, um das Ganze zu verstehen. Nämlich aus Jesaja 52, 13. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Er wird sehr hoch sein. Jetzt startet dieser Text, dieser Abschnitt, Jesaja 53. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar worden? Oder anders gesagt, an wem werden wir sehen, dass Gott handeln wird? Wen wird Gott gebrauchen für sein Handeln? Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hat keine schöne Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leid vertraut war, wie einer, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unser Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt und er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor den Scheren, machte er seinen Mund nicht auf. Aus Bedrängnis und Gericht wurde er hinweggenommen und wer wird über seine Generation nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Ihr dürft euch setzen. Ja, was für ein gewaltiger und schwerwiegender Text mit so vielen Fragen, die aufgeworfen werden. Und wir werden nicht jede Frage beantworten können, aber ich will versuchen, ein Bild zu malen, einen roten Faden zu ziehen durch die Bibel von Adam und Eva bis zu dir und zu dir und zu dir, was dieser Text mit uns zu tun hat. Damit wir verstehen, worum es in diesem Text geht. Es gibt eine Spannung, die irgendwie aufgezeigt wurde, von einerseits hoch erhoben und gleichzeitig erniedrigt, gedemütigt und geschlagen. Wie passt diese Spannung zusammen? Und ich will dieses Bild malen und dich auf eine Reise mitnehmen und anfangen bei Mose. Die Israeliten waren in Gefangenschaft in Ägypten, mussten Sklavenarbeit abrichten. Und das war aber nicht das, was Gott gewollt hat. Er hat Abraham versprochen, ich habe ein Land für dich vorbereitet. Und er will nicht, dass die Israeliten da versklavt werden und sagt, hey, das muss gerade nicht sein. Er gebraucht in dem Fall Mose, er beruft Mose, um das Volk rauszuholen. Und Mose hört auf Gott und kommt zum Volk und sagt, hey, liebe Israeliten, das ist nicht deine Bestimmung. Das ist nicht deine Bestimmung, hier in Gefangenschaft zu leben. Und das Gleiche könnte ich auch zu euch sagen. Es ist nicht deine Bestimmung, zu leben in Einsamkeit. Es ist nicht deine Bestimmung, krank zu sein. Es ist nicht deine Bestimmung, zu leiden. Und so geht Mose zu den Israeliten, erzählt ihnen davon und sagt, hey, wisst ihr was, das hat sogar Gott mir gesagt. In Exodus 6, Also 2. Mose 6, 6 bis 8 sagt er, ich bin der Herr, ich werde euch herausführen unter den Lastarbeitern der Ägypter hinweg, euch aus ihrer Arbeit retten und euch erlösen mit ausgestrecktem Arm, da haben wir diesen Arm wieder, und durch große Gerichte, und ich will euch mir zum Volk annehmen und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch rausgeführt hat unter den Lastarbeiten der Ägypter hinweg. Und dann werde ich euch in das Land bringen, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es Abraham, Isaac und Jakob geben will. Und ich werde es euch zum Besitz geben, ich, der Herr. Was für eine gute Botschaft für die Israeliten. Die sagten, jawohl, endlich, die Sklaverei ist ein Ende gesetzt. Und was Gott jetzt tut, er schickt Plagen, um die Ägypter zu überreden, sie freizulassen und handelt mächtig. Und die Israeliten denken, ja, das ist unser Gott, so haben wir uns vorgestellt. Der allmächtige Gott kommt und wirkt. Und sie folgen ihm, sie folgen Mose hinaus und drehen sich um und sehen, nein, die Ägypter sind noch da. Sie werden verfolgt von den Ägyptern. Aber keine Angst, Gott handelt, er greift ein, kommt eine riesige Feuersäule, die als Barriere ist zwischen den Ägyptern und zwischen den Israeliten. Und sie sind geschützt und können weitergehen, so lange, bis sie an eine Grenze kommen und das große Hindernis erreichen, nämlich das Meer. Und sie fragen sich, Mose, wo hast du uns hingeführt? Waren wir nicht treu und haben auf Gott gehört? Wohin hat er uns hingeführt? Mächtig hat er gewirkt, aber jetzt ist ein Ende gesetzt. Hey, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Dann wären wir doch lieber da geblieben in Ägypten, da hatten wir noch Essen. So, aber Gott handelt anders. Wisst ihr, Gott hätte in diesem Moment einfach schnipsen können und sagen, das Meer verpufft. Es verschwindet einfach. Die Herausforderung ist einfach weg und ich meine, wünschen wir uns das nicht auch in unserem Leben? Einfach Schnips, ein Gebet und die Krankheit verschwindet. Einfach Schnips und der nervige Nachbar, den wir haben, beschließt auf einmal umzuziehen und wir haben nur noch tolle Nachbarn um uns herum. Oder zack und du hast plötzlich nur noch gute Arbeitskollegen um dich herum. Hey, wäre das nicht schön? Aber Gott hat einen ganz anderen Weg. Als die Israeliten vor diesem Tod standen, sie wussten genau, wenn sie jetzt mit ihren Wagen anfangen, ins Meer reinzugehen, mit Frau und Kindern, mit Schwangeren, mit Alten, sie würden es nicht überleben. Vor ihnen war der Tod, hinter ihnen war der Tod. Und Gott baut ihnen keine Brücke, er bahnt einen Weg mitten durch das Meer hindurch, mitten durch den Tod. So gehen sie durch, sie vertrauen auf Gott. Und die 1-Million-Euro-Frage, wo kommen sie an? Da war doch so viel Hoffnung. Mose, du hast uns gesagt, wir werden dir vertrauen, wir sind gehorsam. Wir gehen mit dir mit. Und Gott hat dir gesagt, ein gutes Land und Milch und Honig wird fließen, aber sie kommen an in die Wüste. Mose, so haben wir uns das aber nicht vorgestellt. Wo führst du uns hin? Und die beginnen zu jammern und zu klagen, Mose, wieso konnten wir nicht drüben bleiben bei den Ägyptern? Da hatten wir doch genug zu essen. Und diese Wüstenzeit beginnt. Und es ist eine wichtige Zeit. In diesem Moment sind die Israeliten darauf angewiesen, Gott zu vertrauen, jeden Tag neu. Jeden Tag neu. Sie können nicht mehr sagen, ja Gott, ich habe mir ein bisschen was mitgenommen und es reicht mir jetzt für die nächsten drei Wochen. Ich habe ein bisschen was gebunkert. Nein, sie hatten irgendwann nichts mehr. Die Vorräte waren aufgebraucht. Und sie beklagten sich wieder und jammerten, aber Gott gab ihnen zu essen. Aber nicht auf ihrem Weg, wie sie es dachten. Sondern wieder was ganz anderes. Plötzlich kam Brot vom Himmel herabgeregnet. Dieses sogenannte Manna kam vom Himmel. Aus einem Stein, wenn du mit dem Stock draufgeklopft hast, kam Wasser rausgesprudelt. Gott hat auf ungewöhnliche Wege gehandelt, um sein Volk zu versorgen. Und selbst als die Israeliten versuchten, es irgendwie zu horten, als Angst aufkam, wird das wirklich reichen, was ich hier für den Tag habe? Soll ich vielleicht doch nicht lieber anfangen zu horten, zu sparen? Wer weiß, was in den nächsten paar Wochen ist, komme ich über meine Runden? Und versteht mich nicht falsch, ich rede nicht von gesunder Vorsicht, sondern ich rede von einem Motiv aus Angst heraus, wo kein Vertrauen zu Gott ist. Und sie mussten früh feststellen, alles, was sie angespart hatten, wurde schlecht. Sie mussten jeden Tag aufs Neue, in diese herausfordernde Zeit, wo sie nicht wussten, wie lange wird das sein, mussten sie auf Gott vertrauen. Um irgendwann, nach einer langen, langen Zeit, ins verheißene Land zu kommen. Natürlich waren da viele Herausforderungen, Geschichten zwischendrin. Ich empfehle es selbst zu lesen, das würde hier den Rahmen sprengen. Aber sie kommen hin in dieses verheißene Land und jetzt ist ja alles gut. Keine Ägypter mehr, die sie versklaven. Genug zu essen und zu trinken. Bebaubare Fläche, sie können essen. Was soll jetzt noch schiefgehen? Und das Problem ist, sie haben angefangen, Gott immer mehr zu vergessen. Die Generationen sind aufgewachsen, haben sich gedacht, nee, das habe ich mir verdient, ich bin ja hier aufgewachsen, meine Eltern haben hart dafür gearbeitet, dass wir hier ein Feld haben, was auch immer. Und Gott geriet immer mehr in Vergessenheit. Es wurde immer mehr zur Selbstverständlichkeit, in diesem Land zu leben. Und so fanden sie sich irgendwann wieder in Unterdrückung. Und es ging wieder von vorne los. Dieser Kreislauf nahm auch kein Ende. Aber wisst ihr, weil Gott diese Menschen so liebt, hat er nicht aufgegeben. Er beruft wieder neue Männer. Zum Beispiel David. Als auch er durch eine Zeit der Wüste gehen musste, in einer Zeit, wo sein Vertrauen getestet wird, wo er jedes Mal entscheiden musste, mache ich jetzt einfach mein Ding oder vertraue ich Gottes Plan? Ich könnte jetzt einfach König werden, aber Gott wird doch für mich sorgen. Und so war auch er in dieser Wüstenzeit, bleibt Gott treu, Gott beruft ihn zum König, es herrscht wieder Frieden, bis David wieder fällt. Und dieser Kreislauf beginnt immer von vorne. Immer dieses raus aus der Sklaverei, raus aus der Verdammnis, durch die Herausforderungen hindurch und in die Verheißung Gottes. Bis sie wieder fallen und dann wieder raus aus der Sklaverei, aus der Unterdrückung, durch die Wüste, durch die Zeit, wo man vertrauen muss, bis in die Verheißung hinein. Und wisst ihr, alles nur, weil Adam und Eva von der verbotenen Frucht gegessen haben. Das war doch der Ort, wo die Sehnsüchte alle erfüllt sind. Ein Ort in Gemeinschaft mit Gott, in Überfluss, wo du alles hast, was du brauchst. Wäre dieser Feind nicht da, der sie versucht hat, sie ausgetrickst hat. Aber wisst ihr, dadurch ist die Welt aus den Fugen geraten. Krankheit ist in die Welt gekommen, Tod ist in die Welt gekommen. Was wir heute erleben, sind die Auswirkungen von genau dem. Dieser Kreislauf beginnt von da auf immer und immer wieder und Gott setzt alles daran, diesen Zustand wiederherzustellen. Dass wir wieder in so einem Land leben können. Und Gott beruft Richter und Könige und Könige und Könige und Menschen und immer wieder fallen sie. Diese Spirale, dieser Kreise geht immer wieder von vorne los und so kommen wir an den Punkt, wo Babylonier das Land zerstören, Israeliten wieder mitnehmen, versklaven und ins Exil bringen. Und wird ein großer Punkt gesetzt. Sie wissen nicht weiter. Und hier kommen wir zu Jesaja. Jesaja, ein Mann, ein Prophet, der eng ist mit Gott und ihm treu ist, in allen Herausforderungen durch. Er erkennt dieses System, diesen Kreisel und sagt, hey Leute, irgendwann wird ein neuer König kommen, ein gerechter König wird kommen. Der wird uns rausholen aus diesem Kreisel und wird uns hineinbringen in ewigen Frieden, in ewige. Und Jesaja sagt es voraus und ich habe ein paar Stellen dabei zusammengefasst hier an der Leinwand. Er sagt, dieser König wird als ein Kind geboren, dem eine göttliche Herrschaft übertragen wird. Seine Regentschaft wird durch Frieden, Recht und Gerechtigkeit gekennzeichnet sein und ewig währen. Er wird als Spross aus der Linie Isais hervorgehen und mit dem Geist Gottes ausgestattet sein. Dem Geist der Wahrheit, des Verstandes, des Rates und der Kraft. Und dieser König wird gerecht regieren, die Schwachen und Elenden beschützen und die Gewalttätigen richten. Er wird in Gerechtigkeit herrschen und auf dem Thron Davids sitzen, wobei Recht und Gerechtigkeit seine Grundsätze sein werden. Und die Menschen werden diesen König in seiner Schönheit sehen. Hey, was für eine Beschreibung von so einem König. Das muss so gut getan haben in den Ohren der Israeliten. Ja, da kommt irgendwann jemand, der wird uns befreien. Und wir werden auf ewig diesen Frieden haben und all unsere Feinde, die sich jetzt lustig machen über uns, wird er gerecht richten. Und so warten sie auf diesen verheißenen König. Sie sitzen wie auf heißen Kohlen. Sie können es kaum abwarten. Die Spannung steigt. Und sie, kennst du das bei Amazon, wenn du eine Paketverfolgung hast und du weißt genau, heute um 15 Uhr kommt mein Paket und du sitzt in deinem Wohnzimmer und denkst, ja, jetzt gleich kommt es. Ich sehe den LKW schon in der App. Gleich biegt er in meine Straße rein. Ja, so noch viel stärker haben die Israeliten darauf gehofft, jetzt gleich kommt der König. Denn es gab einen Propheten, der hat es sogar aufs Jahr ausgerechnet. Er hat gesagt, in 490 Jahren wird jemand kommen. Und die Israeliten fleißig erzählen es den Kindern und den Kindeskindern. Und voller Hoffnung sind sie da. So der Zeitpunkt rückt näher, der Countdown läuft. Und gerade in diesem Trubel voller angespannter Hoffnung wird ein König geboren. Unscheinbar in einer Krippe. Der verheißene König. Er ist endlich da. Jesus Christus, der Grund, warum wir heute die Tage Weihnachten feiern, ist auf die Welt gekommen. Aber wir hatten heute Morgen was anderes gelesen. Ich gehe da nochmal drauf ein, an Jesaja 53, 1-3. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbart worden? An wem ist sein Handeln klar geworden? Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich, aus einem Boden, der vertrocknet war, der sich danach lechzt, endlich Wasser zu bekommen. Eine harte Kruste und da kommt Hoffnung hoch. Ein kleiner Spross kommt. Er hat keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet, von den Menschen verlassen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leid vertraut, wie einer, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Nein, oder? Haben wir jetzt 490 Jahre lang umsonst gewartet? Wieso? Nein, das kann nicht sein. Er kann es nicht sein. Nein, wir müssen weiter warten. Und bis zum heutigen Tag warten Juden immer noch auf diesen König, der kommen soll, so wie sie sich ihn vorstellen. Und was tut Jesus in dieser Zeit? Als er in dieser Welt war, Leute, die mit ihm unterwegs waren, haben gehofft, ja, er wird uns von der Macht Roms befreien. Sie haben gehofft, er wird diese Ungerechtigkeit von den religiösen Leitern ein Ende setzen. Aber wisst ihr, Jesus wusste, der Ausweg besteht nicht darin, dass die Regierung gut ist, dass ein politisches System funktioniert, dass die religiösen Leiter auch das richtige Ding machen. Nein, er zeigt auf den Garten Eden und sagt, hey, das ist nicht unser Feind. Unser Feind ist der, der diese Welt aus den Fugen gebracht hat. Wenn wir wieder das politische System ändern, Leute, das haben wir doch jahrelang gesehen, immer und immer wieder. Der Kreisel beginnt immer von vorne. Das funktioniert nicht. Und Paulus fasst das gut zusammen in Epheser 6, Vers 12. Da schreibt er, denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte, die Gewalten, die Fürsten unserer Finsternis, gegen die bösen Geister des Bösen in den Himmeln. Und schon wieder wird eine Erwartung gesprengt. Jesus, warum hilfst du uns nicht einfach? Warum kannst du nicht einfach? Aber Jesus hat was für viel Größeres getan. Jesus startet nicht eine Erneuerung der äußeren Umstände. Er erobert Rom nicht. Er kommt nicht mit einer Armee an, wie er hofft. Er macht keinen politischen Frieden und macht auch keine neuen oder besseren Gesetze, die es uns einfacher machen zu leben. Nein, er fängt eine innere Erneuerung an, vom Herzen heraus, die das Äußere beeinflusst. Er predigt nicht mehr Vergeltung und Rache, sondern dass wir unsere Feinde lieben sollen. Er predigt nicht Erbsenzählerei, dass wir Gutes tun, wenn wir es müssen, sondern hey, wenn er uns von innen verändert, dann wollen wir Menschen Gutes tun und nicht einen Sold erfüllen. Er predigt, wer der Erste sein will, muss der Letzte sein. Er predigt in Matthäus 5, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Und glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Aber es hört doch nicht auf. Jesus hat noch viel, viel, viel mehr vor. Und so will ich nochmal erinnern, all die Israeliten, die, als es aus dem Weg rausging, wo Jesus uns rausholen wird, standen die Israeliten vor diesem Meer, wie der Tod. Und auch Jesus muss dieses Mal, um uns einen Ausweg zu schaffen, durch den Tod hindurch. Und das lesen wir auch in Jesaja 53, 4, Vers 9 in unserem Text heute. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen. Zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Hey, wir haben alle irgendwie versucht, unser eigenes Ding zu machen. Wir alle meinen, irgendwie die richtige Lösung zu haben. Aber er schreibt hier, nein, wir alle irren umher wie Schafe. Und wir wandeln uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er macht seinen Mund nicht auf. Aus Bedrängnis und Gericht wurde er hinweggenommen. Und wer wird über seine Generation nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Land der Lebendigen. Ist gestorben. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab. Aber bei den Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Er war ohne Sünde, er war ohne Fehler, er hätte nicht sterben müssen. Und wisst ihr, nachdem Gott versucht hat, die Menschen und Könige zu berufen und das Land zu befreien und es nicht funktioniert hat, kann man es nicht anders sagen. Gott selbst erwählte sich als Knecht an unserer Stelle. Lieben, das ist der Kern der Bibel. Das ist die Botschaft, die kommt. Das ist der Grund, warum wir Hoffnung haben können. Das ist der rote Faden, der sich zieht bis hin zu dir und zu dir und zu dir. Gott, der die Menschen so sehr liebte, dass er bereit war, alles hinzugeben, was er hatte. Und es kostete ihn alles. Paulus fasst das gut in Philippa zusammen. Er sagt, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und als wäre das noch nicht genug, den Menschen der Gestalten wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Und darum hat Gott ihn auch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit sich im Namen Jesu jedes Knie beugt, der himmlische und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Und da ist diese Spannung wieder, die wir vorhin gehört haben am Anfang, die man nicht auflösen kann. Wir können das Kreuz nicht einfach wegdiskutieren. Es hat das Kreuz gebraucht. Für dich und für mich. Und damit Jesus regiert, damit er an höchster Stelle ist. Um zu zeigen, wie sehr er dich liebt, muss er bis zum Äußersten gehen. Und ihr Lieben, deswegen taufen wir. Wenn Christus uns aufruft, ihm nachzufolgen, dann tun wir genau das. Wir folgen ihm in den Tod hinein, symbolisch mit der Taufe im Wasser. Den Weg, den er gegangen ist, als hätte er da so ein Schild hingestellt, gesagt, Leute, hier geht's lang. Matthäus 16, 24. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Hey, wir können Jesus nicht folgen, wenn wir nicht begreifen, es geht schon längst nicht mehr um mich. Es geht um ihn. Ich habe mein Leben bei der Taufe dagelassen. Ich bin wiedergeboren. Ich habe ein neues Leben. Ich bin eine neue Schöpfung. Und vielleicht fragst du dich, was hat das mit mir zu tun? Weil wir haben immer noch Leid in der Welt. Und Krankheit ist immer noch ein tägliches Thema. Wir haben Unruhen in den Ländern. Die kann man nicht wegdiskutieren. Die sind da. Die sind real. Vielleicht auch gerade jetzt bei dir, wo du jetzt bist. Und du struggles mit Krankheit und du weißt nicht warum. Familien werden zerstört. Krankheit tötet. Ja, wie die Welt geschaffen wurde von Gott, so ist sie lange nicht mehr. Die Welt ist aus den Fugen geraten, abgedriftet, entgleist und sehnt sich nach diesem Ort zurück. Durch den technologischen Fortschritt haben wir Zugang zu so vielen Medikamenten. Es scheint kein Problem mehr zu sein. Wir haben, ich glaube, die geringste Anzahl von Hungernden, die wird immer weniger. Das ist nicht mehr das Problem. Aber die Seele lechzt nach Frieden. Nach einem Ort, wo ich geliebt bin, wo ich sein kann, wie ich bin. Mehr denn je ist die Seele kaputt. Immer mehr und mehr Menschen suchen sich Hilfe auf für ihre Seele. Und Jesus steht da und sagt, hey, hier geht's lang. Ich habe was vorbereitet für dich. Das ist nicht deine Bestimmung. Und er steht da und sagt, komm, folg mir nach. Folg mir nach. Hör auf, den anderen nachzulaufen. Deinem Erfolg oder deinem Geld, deiner Gesundheit oder Menschen, folge mir nach. Ich habe für dich was vorbereitet. Und wie diese Nachfolge aussehen wird, werden wir nächstes Jahr intensiv behandeln. Darauf kannst du dich freuen. Und wisst ihr, wenn du mit dieser Predigt gar nichts anfangen kannst. Gar nichts. Ja, dann will ich dir sagen, Jesus weiß trotzdem, wie es dir geht in diesem Moment. Jesaja 53 haben wir es gelernt. Verachtet, verspottet, geschlagen, misshandelt. Er weiß genau, wie es dir geht. Du bist nicht alleine. Auch in dieser Zeit nicht. Wenn du dich umschaust und siehst, alle anderen haben irgendwie eine Familie, wo sie Weihnachten feiern können und du irgendwie nicht, sei gewiss, Jesus ist bei dir. Persönlich, lebendig, weil er auferstanden ist und nicht im Grab geblieben ist. Das ist die frohe Botschaft. Der Weg ist frei. Jesus selbst wurde zum Weg raus aus der Gefangenschaft des Teufels. Jesus selbst wurde zum Weg durch die Herausforderungen unseres Alltags. Und Jesus selbst wurde zum Weg in die Herrlichkeit und Ewigkeit Gottes. Und weil er auferstanden ist und durch uns und an uns handelt und lebt, dürfen wir diese Hoffnung haben. Er ist der Grund, warum wir Sonntag für Sonntag hier vorne für Menschen beten. Er ist der Grund, warum heute noch Wunder geschehen. Er ist der Grund, warum wir Hoffnung nicht loslassen müssen. Er ist der Grund, warum wir hier in der Wüste in unseren Herausforderungen Gott lebendig begegnen können. Und er uns begleitet Schritt für Schritt. So, was hat es mit dir zu tun? Einfach alles. Es ist nicht einfach nur irgendeine Theologie, es ist keine schöne Erzählung, es ist keine romantische Weihnachtsstory. Es fordert eine Antwort. Gott hat nicht nur einen Weg gezeigt und gesagt, hier, da musst du halt gehen und bitte halt dich dann links und rechts. Nein, er hat sich selbst zum Weg gemacht. Der rote Faden der Bibel reicht zu dir. Er geht bis hin zu dir. Und wie wirst du dich entscheiden? Wirst du dem roten Faden weiter folgen? Oder wirst du dich abwenden und dein Ding machen? Ich will dich ermutigen, da wo du heute bist, heute kann der Tag sein, wo du dich entscheidest, dem roten Faden zu folgen, Jesus zu folgen, auf sein Wort zu hören, Tag für Tag und ihm zu vertrauen. Hey, ich will dich einladen, wenn wir unsere Augen schließen, will ich fragen, ist hier jemand, der sagt, ja, ich will an diesen Ort, meine Seele lechzt nach Frieden. Ich warte schon so lange. Und dieser Jesus ist die Hoffnung, er ist der Spross aus dem dürren Erdreich. Er ist auf einmal die Hoffnung, die aufploppt. Vorher habe ich sie irgendwie nicht gesehen. Ich will in die Runde fragen. Ist hier jemand, der sich entscheiden will, diesem Jesus nachzufolgen? Der kann die Hand heben. Danke. 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 Herr Jesus, du siehst diese Herzen. Du siehst die verwundeten Seelen, die wir hier in dieser Welt leiden. Und wir suchen schon so lange nach einer Antwort und finden sie nicht. Ich bitte dich, dass du den Menschen, die die Hand gehoben haben und die sich nicht gehoben haben, dass du ihnen begegnest. Jetzt in den kommenden Tagen, ganz real, mit deiner ganzen Kraft, dass du sie umarmst und ihnen Frieden gibst, dass du ihnen sagst, hey, ich bin da, jetzt in dieser Zeit. Und dass du ihnen auf diesem Weg zu Jesus hilfst. Und ich will dich ermutigen, wenn du deine Hand gehoben hast, komm doch nachher zum Gebetsteam nach vorne, zum Stand. Da werden noch Beter stehen und für dich beten können, wenn noch mehr da ist. Ich will fragen, wenn hier Leute im Raum sind, können die Augen weiter geschlossen halten, die merken, sie haben diesen Weg schon lang verlassen. Sie waren mal auf diesem Weg, aber es gab so viel Ablenkung. So viel hat dich abgebracht. Und du willst wieder auf diesen Weg gehen. Auch für dich will ich beten, dass du deine Hand heben. Jesus, du bist da in diesem Raum. Lebendig, real. Ob wir es fühlen oder nicht, spielt keine Rolle. Du bist allgegenwärtig. Du siehst unseren Alltag und wie wir jeden Tag strugglen. Und unsere Kämpfe kämpfen, sei es auf der Arbeit oder in der Schule, zu Hause, vor dem PC. Herr, wir sind vom Weg abgedriftet. Herr, wir wollen Buße tun. Wir wollen sagen, Herr, vergib mir. Nimm mich wieder auf diesen Weg mit. Ich will dir nachfolgen, ganz konsequent. Und auch dich will ich bitten, vorne zum Stand zu kommen, wo wir gemeinsam für dich beten können. Lass diesen Sonntag nicht einfach an dir vorübergehen. Geh nicht nach Hause, ohne mitzunehmen. Du bist Teil des Plans Gottes, von dem roten Faden, der sich durchzieht. Du bist Teil davon. Amen.